Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno.
So let's talk about Sweden.
Die schwedische Regierung aber lässt ihren Bürgern ihre Freiheit.
Schwedens viel beachteter Sonderweg.
Grundschulen, Kitas, Restaurants wurden nie geschlossen.
Sogar die Skilifte sind noch in Betrieb.
Sweden's approach has been success.
It seems to continue to work reasonably well.
They think that the strategy that they're using is really good. But if it's good, how come so many are dying?
Wir schauen also nach Schweden, einem Land, über das zuletzt viel geredet wurde. Während weite Teile der Welt mit mehr oder weniger strengen Lockdowns ihre Bevölkerungen wegsperrten und ihre Volkswirtschaften lahmlegten, ging Schweden einen anderen Weg. Kein Lockdown, kaum Verbote, dafür Gelassenheit, offene Straßencafés und Vertrauen darauf, dass man auch ohne Hysterie durch die Pandemie kommt. Schweden ist also die Kontrollgruppe für das Weltexperiment Corona. Denn natürlich fragen sich viele, auch bei uns, was wäre denn passiert, wenn wir gar nichts gemacht hätten? Wenn wir uns diesen Wahnsinn geschlossener Schulen, ruinierter Existenzen einfach gespart hätten? Finden wir es heraus. Ich habe heute gleich drei Gesprächspartner. Mein Kollege Dietmar Pieper ist unser Experte im Auslandsressort des Spiegel für skandinavische Länder. Holger Damberg ist Spiegel-Datenjournalist und kann mit einigen Missverständnissen aufräumen, die in Sachen Schwedens Sonderweg bis heute kursieren. Und Claudia Hansson, eine Medizinerin für Infektionskrankheiten am renommierten Karolinska-Institut in Stockholm, erklärt mir, was Schweden ihrer Meinung nach gerade falsch macht. Ach ja, das Lied, das wir im Hintergrund hören, ist eines von vielen, das in der Corona-Zeit im Netz kursierte in Schweden, um sich bei den Virologen des Landes für die gewährte Freiheit zu bedanken. Das alles heute in 8 Milliarden. Wir fangen mit Kollegen Pieper an. Wie gesagt, unser wandelndes Lexikon in Sachen Skandinavien. Dietmar, lass uns an den Anfang gehen. Wann fiel dir zum ersten Mal auf, dass die Schweden alles anders machen?
Das Erste, was mir aufgefallen ist, war, während überall in Europa die Skigebiete geschlossen wurden im Februar, März, haben die Schweden gesagt, nein, bei uns geht die Skisaison weiter. Und das haben die noch sehr lange gesagt und die Leute sind also weiter schön auf die Skipisten gegangen, haben dort Partys gefeiert und so weiter, Après-Ski und ich konnte es gar nicht glauben. In Finnland schließen sie die Pisten, in Norwegen schließen sie die Pisten, in Österreich und in der Schweiz sowieso, Frankreich, Italien, überall. Aber die Schweden waren die einzigen, die gesagt haben, nein, bei uns geht die Skisaison weiter bis in den April hinein. Es hat also lange gedauert, bis schließlich auf Druck aus Stockholm hin dort die Skiliftbetreiber ihre Anlagen geschlossen haben.
Ja, Schweden hat am Anfang erstmal fast gar nichts gemacht im Sinne von Regularien erlassen. Ich weiß von Leuten, die in Schweden leben, mit denen ich telefoniert habe, dass auch in Schweden sehr viele Urlauber aus dem Skiurlaub aus Tirol zurückgekommen sind. Und dass man damals auch schon die Info hatte, dass es da Corona-Fälle gab und dass diese Leute die Infektionen ins Land eintragen könnten. Und Schweden hat aber eben entschieden, wir lassen das Leben erstmal relativ normal weiterlaufen.
Als überall schon Versammlungen mehr oder weniger verboten waren, hat man in Schweden noch gesagt, wir erlauben weiterhin Versammlungen mit bis zu 500 Personen, also regelrechte Großveranstaltungen. Dann wurde das auf 50 Personen reduziert. Aber nie weiter. 50 Personen blieb immer erlaubt. In Schweden hat man die Restaurants offen gelassen, irgendwann gesagt, okay, das Einzige, was wir verlangen, ist, dass es Tischbedienung gibt, damit sich die Leute nicht mehr an den Theken und den Buffets drängen. Das war eine kleine Einschränkung. Bars wurden auf diese Art und Weise, ne? Also der Nachtclubbetrieb wurde auf diese Art und Weise eingeschränkt. Was in Schweden immer der Fall war, Schulen und Kitas blieben geöffnet. Bei den Schulen allerdings die Oberstufen nicht. Oberstufen und Universitäten hat man irgendwann also auf E-Learning, Homeschooling und so weiter umgestellt. Aber bis zur 10. Klasse blieb der Schulbetrieb immer am Laufen.
Es gab allerdings, das darf man nicht vergessen dabei, es gab allerdings schon auch Hinweise an die Bürger des Landes, dass da eine Gefahr im Anzug ist. und dass man vorsichtig sein muss, dass man Hände waschen soll und so weiter. Also es gab Hinweise, aber das waren eben immer Empfehlungen. Und warum haben sie anders gehandelt? Die Schweden haben unter anderem erklärt, dass man ja nicht genau weiß, wie welche Maßnahmen wirken. Was übrigens auch stimmt. Das ist ein neues Virus. Es gibt auch bis heute relativ unsichere Informationen darüber, wie man das eindämmen kann, die Verbreitung verlangsamen kann. Und in Schweden hat man dann halt gesagt, also okay, wir könnten jetzt hier auch Schulen schließen, Kitas schließen. Aber das hat ja auch negative Effekte.
Bevor wir darüber reden, was genau der schwedische Sonderweg gebracht hat, sollte man vielleicht ein großes Missverständnis ausräumen. Nämlich dieses.
There's no lockdown in Sweden. Never has been.
Schweden muss gar nichts lockern, weil die nie irgendwas gelockdownt haben.
Ich hole mal ein kleines bisschen aus. Ich bin ja Datenjournalist, ja, und wir gucken uns eben diverse Daten an, die so rund um die Corona-Krise verfügbar sind. Und ein Datensatz, auf den wir Zugriff hatten und haben, weil wir mit dem Unternehmen enger zusammenarbeiten, das sind Tracking-Daten von Autos vom Navigationsanbieter TomTom. Und da können wir sehen, wie viele Autos fahren zwischen 7 und 8 in der Egon-Müller-Straße lang in Berlin. Kann ich gucken jeden Tag, ich kann es die ganze Woche angucken, ich kann es über einen Monat, über ein Jahr angucken. Und mit diesen Daten haben wir uns angeschaut, wie hat sich denn der Verkehr entwickelt, der Autoverkehr infolge der Corona-Krise. Und da ist uns aufgefallen, dass Stockholm im Prinzip eine ganz ähnliche Entwicklung genommen hat wie Berlin oder Hamburg, nämlich ungefähr -40, -45% Rückgang im Maximum beim Autoverkehr. Und das hat mich schon mal sehr gewundert. Ich dachte, Schweden, ist das nicht das Land, wo so alles normal weiterläuft? Nee, ist es überhaupt nicht. In Schweden gab es und gibt es einen Lockdown-Light, der am ehesten mit dem in Deutschland vergleichbar ist, wenn man so die Mobilitätsdaten sich anschaut. Spanien und Italien, die hatten teilweise -80% Rückgang. Ja, das sind ganz andere Zahlen. Da gab es ja richtige Ausgangssperren. Da durfte man nur auf die Straße, um Lebensmittel einzukaufen. Das hatten wir in Deutschland alles nicht, so in dieser harten Form. Außer ein bisschen in Sachsen, wo es ein bisschen Ärger mit der Polizei gab, aber die dann Leute kontrolliert hat, ob die zu weit weg sind von ihrem Zuhause. Aber insgesamt hat sich Schweden da auch relativ, also die Schweden selber haben sich relativ vorsichtig verhalten und eben ihr Verhalten geändert.
Also wir wissen jetzt, dass Schweden zwar keinen Lockdown hatte, aber eben doch nicht so locker war, wie gemeinhin behauptet. Ohne Frage aber hat Schweden vieles anders gemacht als andere. Ganz anders. Und die entscheidende Frage bleibt, war es richtig?
Also ich glaube, dass man schon eine sehr gute Zwischenbilanz ziehen kann und sagen kann, durch die enorm hohen Todesraten, viel höher als in Deutschland, auch extrem viel höher als in den drei nordischen Nachbarländern, das zeigt schon, dass der schwedische Weg kein Erfolg war. Das allein zeigt es. Für die Schweden selbst auch ganz unerwartet, denn sie haben ja geglaubt, sie tun das Richtige und alle anderen liegen falsch. Sie haben gesagt, wenn ihr glaubt, wir sind die Geisterfahrer, nein, umgekehrt, ihr fahrt alle in die falsche Richtung.
Nur um das einzuordnen, Schweden nähert sich den 5.000 Toten und hat mehr Infizierte als alle seine skandinavischen Nachbarn zusammen. Letzte Woche kamen an einem einzigen Tag 1.500 Neuinfizierte dazu. Und die Todesrate pro 100.000 Einwohner ist eine der höchsten der Welt.
Schweden hat nicht ganz so schlimme Zahlen wie Belgien, Italien oder Frankreich oder Spanien, aber sie haben deutlich höhere Zahlen, Faktor 4 bis sogar Faktor 8 im Vergleich zu Norwegen, Finnland. Also meine Vermutung ist, dass die Maßnahmen in Schweden eben etwas schwächer, nicht ganz so wirksam sind wie in Deutschland und dass deshalb die Infektionen auch nicht so schnell zurückgehen wie in Deutschland, was man im Zeitverlauf auch sehen kann. In den meisten Ländern gab es nach, irgendwie so jetzt Pi mal Daumen, nach vier, fünf Wochen das Maximum der Infektionen und ein, zwei Wochen später das Maximum bei den Todeszahlen. Und danach ging es wieder deutlich nach unten. Und in Schweden ist das Maximum auch schon überschritten. Aber die Todeszahlen sind eben immer noch bei 40-50% vom Maximalwert aktuell. Und das liegt jetzt, der Maximalwert liegt schon ein paar Wochen zurück. Also das heißt, die Infektionen gehen nicht so schnell zurück wie in anderen Ländern und das kann ja nur daran liegen, dass es mehr Übertragungen gibt.
Angst vor den Schweden. Für Reisende aus Schweden nach Schleswig-Holstein gelten schon seit Montag Auflagen. Häusliche Quarantäne für 14 Tage.
Grund sind die vergleichsweise hohen Infektionszahlen in Schweden.
Es gibt jetzt eine neue Verordnung von Dänemark, dass also Deutsche ab 15. Juni, glaube ich, wenn sie eine Buchung für ein Ferienhaus haben, nach Dänemark reisen können. Schweden dürfen das aber nicht, weil eben die Infektionszahlen zu hoch sind. Man kann sich jetzt natürlich drüber streiten, wie hoch sie sein müssen, dass man die Einreise erlaubt. Da bin ich nun auch kein Experte, aber ich kann die Dänen da durchaus verstehen, ja, weil sie haben halt ja relativ streng reagiert und haben es auch geschafft, die Infektionen ungefähr auf das Level wie in Deutschland runterzubringen. Und dann jetzt die Brücke aufzumachen nach Malmö könnte schwierig sein, ne? Obwohl Malmö selbst relativ niedrige Infektionszahlen hat aktuell.
Dass die Schweden sich komplett anders verhalten haben als ihre skandinavischen Nachbarn, ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise marschieren die nordischen Länder immer so Schulter an Schulter. Die sind in vielerlei Hinsicht ja sehr ähnlich, gesellschaftlich, politisch, konsensorientiert. Das hat also auch die Nachbarn sehr erstaunt. Und das war eine politische Entscheidung, was man daran sehen kann, dass die Wissenschaftler auch in Norwegen und Dänemark vor allen Dingen ebenfalls dazu geraten haben, Leute, schwerwiegende Maßnahmen brauchen wir nicht, wir sollten die Schulen offen halten, wir sollten die Grenzen offen halten, dort aber die Politiker anders entschieden haben. In Schweden, man könnte sagen, Schweden war das einzige Land, das wirklich von Wissenschaftlern regiert wurde.
Du hattest ja schon das Gefühl, wir werden von Virologen regiert.
Haben jetzt in Deutschland Forschende, haben die Virologen die Macht übernommen?
Kann er Kanzler, fragen in Deutschland die Medien und meinen damit Christian Drosten, den Virologen von der Berliner Charité.
Bei uns waren es politische Entscheidungen, die sicherlich auf wissenschaftliche Grundlage getroffen wurden. Ganz drastisch sieht man es in den Nachbarländern, insbesondere Norwegen und Schweden funktioniert ganz gut. Finnland ist auch sehr gut durch die Krise gekommen, kann man sagen. Aber in Finnland war es nicht so, dass die Wissenschaftler eine andere Meinung hatten als die Politiker. Aber eben in Norwegen und Dänemark. Da wollten die dortigen Staatsepidemiologen, wenn man sie mal so nennt, die haben da also auch so oberste Epidemiologen, die wollten genau dasselbe machen wie in Schweden. Und die Politiker haben gesagt, no way, das machen wir nicht, das ist uns viel zu riskant. Ihr habt wahrscheinlich eure wissenschaftliche Grundlage, aber jeder weiß doch, wie das in der Wissenschaft ist. Die Thesen gelten nur so lange als richtig, bis sie durch irgendetwas falsifiziert werden. Und das wollen wir hier nicht riskieren, das machen wir mit unserer Bevölkerung nicht. Da sind wir jetzt lieber übervorsichtig und beschließen den Lockdown. Und die Schweden haben gesagt, okay, nein, wir verlassen uns auf unsere Wissenschaftler und die geben die Linie vor. Die Wissenschaftler haben die Politik des Landes bestimmt, so wie das auch in der Verfassung vorgesehen ist. Es gab eine sehr interessante Phase im April, als nämlich sich abzeichnete, dass die Todesraten richtig nach oben gehen. Da sind sie in der Regierung mal nervös geworden und sind zum Parlament gegangen und haben gesagt, Leute, es könnte sein, dass wir zusätzliche Vollmachten brauchen, dass wir als Regierung hier etwas beschließen müssen, Lockdown-Maßnahmen irgendwelcher Art. Und das muss dann sehr schnell gehen und da möchten wir jetzt eine Art Vorratsbeschluss haben, dass wir das machen können, ohne erst ein großes Rad zu drehen hier im Parlament. Und dann haben die Oppositionsparteien zugestimmt. Trotzdem hat die Regierung von dieser Möglichkeit nie Gebrauch gemacht. Sie haben sich das nur mal für alle Fälle, falls es also noch schlimmer gekommen wäre, haben sie sich diese Vollmacht geben lassen. Ja, dann regierte also der Chef der Behörde, heißt Johan Carlsson, der ist Epidemiologe. Und dann gibt es noch einen Abteilungsleiter dort, der zur wichtigsten Figur wurde in der Praxis, Anders Tegnell. Der auch den Titel Staatsepidemiologe trägt. Da ist er nicht der Erste, das hatten vor ihm auch schon andere diesen Titel. Und das sind sehr rationale Leute, die sagen, wir gucken auf unsere Zahlen, wir gucken auf unsere Erfahrungen. Wir haben auch die gesamte Gesellschaft im Blick. Es geht jetzt nicht nur darum, das Virus zu bekämpfen. Das ist vielleicht der Unterschied nochmal zu den Virologen, die ganz auf das Virus fixiert sind. Die sind auf den Zustand der Gesellschaft sozusagen festgelegt und sagen, okay, wenn wir jetzt hier, das war die Argumentation, wenn wir jetzt hier einen härteren Lockdown machen, dann bekommen wir einige Probleme, die eben auch gesundheitsrelevant sind. Dann gehen die Leute nicht mehr zum Arzt, dann können die Kinder nicht mehr in die Schulen und in die Kitas gehen, dann müssen die Eltern mutmaßlich mehr die Mütter zu Hause bleiben. Und das alles hat Folgen, unerwünschte gesellschaftliche und auch gesundheitliche Folgen. Und die wollen wir nicht riskieren. Und wir sehen, so die Argumentation, nach unseren bisherigen Erfahrungen mit Epidemien keinen Anlass für einen harten Lockdown. Das war die Argumentation. Und dann passierte das Desaster in den Altersheimen.
Most of those who died were elderly, hidden away in care homes.
What we can say is that we have a large amount of the deaths are connected to the elderly homes.
We're seeing almost half of the deaths being, especially in nursing homes.
The casualties in Sweden is mostly on elderly homes. That has nothing to do with people working in the city.
Die Schweden selber, die Gesundheitsbehörde sagt ja, es habe eben sehr viele Ausbrüche in Altersheimen gegeben. Wir wissen allerdings auch wiederum aus Daten aus anderen Ländern, dass es solche Ausbrüche teils auch in ähnlicher Menge auch in anderen Ländern gegeben hat. In der Schweiz gab es auch über 50% aller Covid-19-Toten in Altersheimen. In Deutschland ist die Heimquote bei knapp 40%. Allerdings fehlen dort bei einem Teil der Toten, bei ungefähr 30%, fehlen Angaben, ob sie in einem Heim gelebt haben oder nicht, sodass die Quote ja auch noch ein bisschen höher sein könnte. Und Schweden hat eine Quote von 49%. Also das mit den Heimen glaube ich nur so halb, weil es eben ein Problem in fast allen Ländern ist. Was man aber eben konstatieren kann, wenn in einer Bevölkerung das Virus stärker präsent ist, wie es in Schweden ja der Fall war und ist, man kann davon ausgehen, dass in Schweden sich Pi mal Daumen 4-mal so viele Menschen damit infiziert haben wie in Deutschland, wenn man jetzt die Todeszahlen als Basis nimmt. Ja, dann heißt das natürlich auch, mehr Leute haben das Virus, dann ist auch das Risiko größer, dass es in Altersheime zufällig eingeschleppt wird. Ja, weil das ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung am Ende. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, die infiziert ist, zufällig gerade mal in das Heim kommt, da irgendwas abgibt und mit jemandem Kontakt hat und dann ist das übertragen. So. Die Zahlen sprechen aber eher nicht so sehr dafür, dass es allein die Altersheime sind.
Die spannende Frage ist jetzt noch, und das kann man im Moment noch nicht beurteilen, glaube ich jedenfalls, wie sehr das Elend in den Altersheimen, wo es nun die allermeisten Toten gab, wie sehr das durch ganz andere Versäumnisse hervorgerufen wurde, nämlich damit, dass keine Schutzausrüstung vorhanden war, dass die Mitarbeiter dort schlecht gebrieft wurden, dass die möglicherweise auch manches nicht richtig verstanden haben, weil dann arbeiten da, sagen wir mal, ungelernte Kräfte, das kennen wir ja auch, die nicht besonders gut Schwedisch gesprochen haben in dem Fall, oder ob es wirklich an der grundlegenden Strategie lag. Das ist die Frage. Lag es an der schlechten Vorbereitung in den Altersheimen oder lag es an der grundlegenden Strategie? Es gab also, das fand ich richtig gehend gruselig, es gab überhaupt keine politische Debatte über diesen Weg. Alle haben gesagt, okay, es sind Krisenzeiten, wir schließen uns zusammen. Konsens ist eine schwedische Erztugend, wir kritisieren hier nichts, höchstens mal intern. Also die politische Opposition war mucksmäuschenstill. Die Schweden sprechen da auch ganz traditionell vom sogenannten Burgfrieden. Diesen Burgfrieden, den wahrt man eben. Ne? In Zeiten der Krise versammelt man sich hinter dem König. Das ist die Idee. Und man wendet sich gegen den äußeren Feind, das böse Virus. Das ist erst jetzt aufgebrochen, in den letzten 2 Wochen ungefähr. Kritik kam die ganze Zeit von anderen Wissenschaftlern. Es gibt ja viele Wissenschaftler, gute Wissenschaftler in Schweden, die gesagt haben, Moment mal, so wie das dort in dieser Behörde geplant wird, das geht wahrscheinlich furchtbar schief. Daran müssen wir was ändern. Interessant war, wie öffentlich damit umgegangen wurde. Es war also, im Wesentlichen war es so, dass die Kritiker beschimpft wurden. Nach dem Motto, was stört ihr hier den Konsens, was mischt ihr euch da ein? Wir haben doch diese Behörde, wir haben diesen wunderbaren Staatsepidemiologen, das ist sein Job und den lassen wir jetzt mal machen. Man sieht es noch etwas deutlicher in der Reaktion auf einen kritischen Leitartikel. Der Chefredakteur der größten schwedischen Tageszeitung, von Dagens Nyheter, hat im März einen kritischen Leitartikel geschrieben, wo er genau diese Fragen gestellt hat. Ist es vernünftig, dass wir uns allein auf das Urteil einiger weniger Leute in einer Behörde verlassen? Kann es sein, dass wir als Schweden richtig liegen und alle anderen auf der Welt liegen falsch? Er ist dafür sehr beschimpft worden. So nach dem Motto, wer bist du denn als Journalist? Woher kannst du denn beurteilen, was richtig und was falsch ist? Misch dich nicht in das Geschäft der Wissenschaftler ein.
Kritik war also nicht gern gesehen. Claudia Hansson, Medizinerin am Karolinska-Institut in Stockholm, war das aber egal. Sie kritisiert den Weg, vor allem die Grundhaltung einiger ihrer Kollegen in der Wissenschaft. Ich habe sie angerufen und gefragt, was ihrer Meinung nach das eigentliche Problem ist.
Ich denke, dass Schweden sehr viele Todesfälle nicht hätten stattfinden müssen mit einem kleinen bisschen mehr Ehrgeiz. Ja, und das wurde ja auch dann in der Presse diskutiert, dieses Lagom, ja, dieses, naja, man macht so das, was so gerade irgendwie ohne Probleme geht, dass die Bevölkerung im Prinzip keinen Ehrgeiz hat, ihre Älteren zu schützen. Es gibt keinen Ehrgeiz. Ja, und das ist so für mich irgendwie furchtbar. Es wird dann eher diskutiert, naja, die wären ja wahrscheinlich sowieso in 2-3 Monaten gestorben. Natürlich sind viele, die gestorben sind, relativ alt. Aber warum hat man trotzdem keinen Ehrgeiz, dass jemand Altes, auch wenn er schon 96 ist, den nächsten Frühling noch sehen kann? Das kann ich nicht verstehen, dass unterscheidet mich komplett von vielen meiner schwedischen Kollegen. Das ist aber eher ein ethisches Gefühl, das ist mein gesamtes Lebensgefühl. Die Todesfälle gehen nicht runter, weil ja auch die Infektion weiter durchgeht. Meine Theorie ist, dass das ist, weil man im Prinzip ja die Fälle nicht verfolgt. Es gibt ja überhaupt kein Contact Tracing. Und Deutschland hat im Moment eine irrsinnige Lernkurve, weil die wissen, wo es neue Infektionen gibt und können ihre Bevölkerung dann informieren, hier guckt, da gibt es Infektionen, da ist im Prinzip über Singen übertragen worden, da ist im Prinzip im Restaurant übertragen worden. Das heißt, wir haben eine kontinuierliche Schulung der gesamten Bevölkerung, weil die Journalisten das aufnehmen. Das ist nicht der Fall in Schweden, weil man ja überhaupt nicht weiß, wo die Fälle stattfinden. Es gibt ja überhaupt keine Fallverfolgung und dann geht es auch nicht in die Medien. Man starrt auf die Todesfälle, während in Deutschland guckt man jetzt und kann jeden Tag Neues lernen. Ja, und das ist, dieses ist der schwedischen Bevölkerung verwehrt.
And without locking down, Sweden, and this is the key, has fared far better than other European countries that did lock down.
Stimmt das also? Hat Schweden, wenn nicht schon die Bevölkerung schützen können, wenigstens seine Wirtschaft gerettet?
Die Hoffnung, dass möglicherweise die schwedische Wirtschaft besser dasteht als in den anderen europäischen Ländern, dass die sich nicht erfüllt. Also auch dort rauscht das Bruttoinlandsprodukt runter. Sie fangen die hohe Arbeitslosigkeit natürlich durch Kurzarbeit und so weiter ab. Also es ist alles ganz ähnlich wie überall auch.
Grundsätzlich gilt erstmal, dass der Internationale Währungsfonds, der hat Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt gestellt, für viele Länder, auch für Schweden, für Deutschland. Und da ist es so, dass Schweden und Deutschland beide ungefähr bei -7, -6,8% laut letzter Prognose stehen. Also beide Länder sind sehr exportorientiert, die Weltwirtschaft ist total krachen gegangen. Und da hilft es den Schweden natürlich jetzt erstmal auch nicht so viel, wenn in ihrem Land die Restaurants noch offen sind und die Kitas, aber wenn eben keiner mehr die Maschinen kaufen will, die sie bauen in den Fabriken. Und jetzt zur lokalen Wirtschaft in Schweden. Auch die Wirtschaft hat stark unter Corona gelitten und leidet weiterhin stark darunter, weil die Menschen eben sich nicht mehr so verhalten, wie sie sich vor einem Jahr verhalten hätten. Ja, also die Leute sind vorsichtiger geworden, zurückhaltender. In den ersten Monaten sind auch viele Leute gar nicht mehr ausgegangen oder nur selten mal essen gegangen. Und das schlägt natürlich auch auf den Umsatz von den Restaurants durch, auch wenn die offen haben. Vielleicht ist der Rückgang nicht so groß wie bei den Deutschen oder ganz sicher sogar, weil die deutschen Restaurants waren ja sogar ganz geschlossen. Aber -30, -40% Umsatz über 2 Monate ist auch hart für die Restaurants in Schweden. Ja, und insofern ist auch da nicht klar, ob Schweden da wirklich so viel besser fährt mit seinem Kurs, auch für die Wirtschaft.
Fassen wir die Bilanz zusammen. Die Todesrate ist höher in Schweden. Der Wirtschaft geht es nicht besser. Und viele der Nachbarn wollen keine schwedischen Touristen ins Land lassen, weil sie Angst haben, dass sie infiziert sind. Warum also sagt einer der Berater der schwedischen Regierung bis heute das hier?
I think there has been a huge overreaction in most countries around the globe. They're doing the wrong thing. That's what I think. They should be doing more like Sweden does.
Wir sollten also tun, was Schweden macht. Die Überlegung dahinter ist, Schweden geht davon aus, dass das Virus wiederkommt, es also eine zweite Welle gibt. Und dann werden viele andere Länder erneut Ausgangssperren verhängen, wenn sie die Todeszahlen klein halten wollen. Oder auch nicht, weil die Bevölkerung einfach nicht nochmal eingesperrt werden möchte. Und spätestens da, sagen die Schweden, werden auch in anderen Ländern die Todesraten steigen. Schweden aber wird zu diesem Zeitpunkt durch die vielen Genesenen von Covid-19 wenigstens in Teilen immun sein.
If you are successful in reducing the death rate now, what you're simply doing is you're going to see a higher death rate later on. I think that is actually what the Swedish authorities are doing right now. They are accepting to have more deaths right now because it'll also mean fewer deaths in the future. And at the same time, of course, it'll mean less economic damage.
Das ist also der Plan. Wir tun das, was langfristig unseren Leuten hilft. Darum kein Contact Tracing, keine Verbote, nur freiwillige Maßnahmen. Fast 5000 Tote sind ein hoher Preis. Das sagen auch schwedische Experten. Aber ein hoher Preis, der sich langfristig auszahlen könnte. Klingt einleuchtend. Für mich aber gibt es ein Problem mit dieser Argumentation. Genau genommen sogar zwei. Erstens, woher wissen die Schweden, dass man über längere Zeit immun bleibt, wenn man mal mit dem Coronavirus infiziert war? Das ist wahrscheinlich, aber es gibt keine einzige ernsthafte Studie, die sagen könnte, wie lange man immun ist. Und zweitens, und das finde ich entscheidender, eine Impfung wird sicher noch eine Weile dauern. Ein Medikament oder eine Medikamentenkombination, die die Überlebenschancen für Infizierte erhöht, also die Todesrate drückt, ist vielleicht schon schneller verfügbar. Möglicherweise vor einer zweiten Welle, von der man ja ebenfalls nicht weiß, ob sie überhaupt kommt. Was aber, wenn das so ist? Dann hat Schweden heute den hohen Preis bezahlt, mit Menschenleben, für einen Schutz, der vielleicht in Zukunft nicht nötig sein wird. Etwas anderes aber, was mich nicht loslässt, ist, was mein Kollege Holger Dahmbeck gesagt hat, als ich ihn fragte, was eigentlich die Schweden seiner Meinung nach bewogen hat, diesen wirklich ungewöhnlichen Ansatz zu wählen.
Und dann gibt es natürlich noch einen Punkt, und der hat vielleicht auch eine Rolle gespielt bei dem Ganzen. Schweden ist ein Land, was im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland sehr, sehr wenige Intensivbetten nur hat. Und zwar zu Beginn der Corona-Krise waren das um die 500. Schweden hat 10 Millionen Einwohner. Deutschland hat 80 Millionen und hatte da schon 25.000. Und es ist jetzt weit über 30.000 inzwischen. Schweden hat diese Intensivbetten etwas nach oben gefahren. Aber es war auch klar, dass es schwer wird, wenn die Krise das Land hart trifft, die Leute alle versorgen zu können. Und dass man dann sehr schnell bei italienischen Zuständen landet und bei einer Triage, wo man vorm Krankenhaus oder im Krankenhaus entscheiden muss, wer jetzt das Beatmungsgerät bekommt und wer nicht. Und da hat Schweden auch so ein bisschen unbemerkt, vom Ausland vor allem, eine Entscheidung getroffen, dass man Personen über 80, dass man bei denen gar nicht mehr die Empfehlung gibt, die ins Krankenhaus einzuliefern, wenn sie an Covid-19 erkrankt sind. Und die bleiben dann im Altersheim und sterben dort. Im schlimmsten Fall. Natürlich sterben nicht alle, ne? Aber wenn es ihnen richtig schlimm geht, dann sterben sie im Altersheim. Sie bekommen dann auch nicht mal Sauerstoff. So konnte ich das zumindest aus einigen Berichten herauslesen. Diese schwedische Entscheidung hat eben damit zu tun, dass man einfach Angst hatte, dass die Krankenhäuser dann mit vielen alten Menschen voll sind und man keinen Platz mehr hat für junge Menschen, die bessere Überlebenschancen haben. Und so ist eben diese Entscheidung getroffen worden. Und das ist auch in Schweden diskutiert worden, aber man hat es halt durchgezogen. Und das ist eben auch eine Sache, die ein bisschen aus der Not heraus so entschieden wurde, weil wenn man nicht genug Kapazitäten hat, was will man denn da machen? Ne? Also wurde entschieden, wir schicken Alte nur ins Krankenhaus, wenn sie sehr fit noch sind. Also da gibt es auch noch den Faktor biologisches Alter. Also wenn jemand 80 ist, aber eher wie ein 65-Jähriger unterwegs ist, dann sollte diese Person eher noch ins Krankenhaus kommen und intensivmedizinische Betreuung bekommen als jemand, der 80 ist und schon 3 Vorerkrankungen hat. Der hat dann einfach Pech gehabt.
Mit anderen Worten, es gab so etwas wie eine Priorisierung medizinischer Hilfsleistungen in Schweden, also eine Triage.
Genau, aber sie findet eben nicht im Krankenhaus statt, sondern schon vorher im Altersheim. Und die Leute aus dem Altersheim haben dann teilweise wahrscheinlich gar nicht mehr angerufen beim Notdienst. Und wenn sie den Notdienst angerufen haben, mussten sie erstmal erklären, was das für eine Person ist. Und dann hat der Notdienst halt gesagt, nee, sorry, den nehmen wir nicht mit.
Das war 8 Milliarden heute mit meinen Spiegelkollegen Dietmar Pieper, Holger Dambeck und der Wissenschaftlerin Claudia Hansson aus Stockholm. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Spiegel-Podcasts hören Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und den üblichen Podcast-Apps. Dort finden Sie auch die aktuelle Folge unseres Innenpolitik-Podcasts Stimmenfang. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Mein Name ist Juan Moreno. Bleiben Sie gesund.